Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Es ging rein um die Freude an der Vernichtung eines Menschenlebens. Ruhm und Anerkennung zu erlangen, viel tiefer stehend, geht als Motiv nicht. Diese Worte aus der Urteilsbegründung des Vorsitzenden Richters Wolfgang Tresenreiter zeigen, wie ungewöhnlich und verstörend der Mordfall aus dem Gehrockweg in Göppingen ist. Eine junge Frau, die allein aus Mordlust tötet, die für den Kick, jemanden sterben zu sehen, einen 46-jährigen Mann fesselt, erdrosselt, ersticht und die als Serienkillerin berühmt werden möchte. Das ist der Fall, über den wir heute ein weiteres Mal reden. Sie hören Akte Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und bei mir ist wieder meine Kollegin Susanne Schönfelder. Hallo Susanne, schön, dass du wieder da bist.
Vielen Dank, dass ich nochmal kommen durfte. Gibt ja noch jede Menge zu erzählen.
Ja, wir reden heute über den Mord im Göppinger Gehrockweg. Aber das tun wir nicht zum ersten Mal, denn wir haben dazu bereits eine Folge aufgenommen, als der Prozess am Ulmer Landgericht noch lief. Das hier ist also Teil 2 dieses Falls. Wir empfehlen euch daher, Teil 1 noch anzuhören, vielleicht jetzt direkt, bevor ihr weiterhört. Denn wir werden natürlich nicht nochmal alles heute wiederholen, was wir schon besprochen haben. Also hört einfach nochmal in Teil 1 rein, um ein Gesamtbild dieses Falls dann am Ende zu haben. Und eine Sache, die sich seit unserer ersten Aufnahme verändert hat, es gibt jetzt ein Urteil. Da werden wir jetzt natürlich ausführlich drüber sprechen, aber wir werden heute auch noch einige andere Themen vertiefen, die wir damals nur angerissen haben oder ganz weggelassen. Denn, wie du schon sagst, zu erzählen gibt es wahrscheinlich noch genug.
Definitiv, weil es ist wirklich ein sehr facettenreicher Fall. Die Täterin ist auch irgendwie schwer zu fassen. Sie passt in kein gängiges Raster. Also der Prozess war wirklich auch wahnsinnig intensiv und dicht, zum Teil verstörend. Also ich schwebte immer so zwischen Faszination und Abscheu, weil so wahnsinnig viel kriminelle Energie in dieser Person steckt. Also ihr da stundenlang gegenüber zu sitzen und in dieses Gesicht zu schauen, das war schon auch für die Prozessbeobachter was Besonderes.
Trotzdem geben wir jetzt zuerst einen kleinen Überblick über den Fall. Was ist da passiert und was für eine Tat geht es hier nochmal?
Also die Tat ereignete sich am 16. Oktober 2024. Die 26-Jährige ist damals zu dem Mann in den Göppinger Gehrockweg gekommen. Die hatten sich über eine Fetischplattform kennengelernt und sich zu einem einvernehmlichen Sex verabredet. Zumindest ging der Mann davon aus, dass er an diesem Abend einfach ein bisschen Spaß haben wird. Es ging nie um Geld, also es ging nie um monetäre Dinge. Weil bei der Frau natürlich von vornherein klar war, sie geht mit dem absoluten Tötungswillen nach Göppingen. Sie war ungefähr eine Stunde in dieser Wohnung, das war die Wohnung der Mutter des Opfers, hatte sich vorher ein Seil und eine Augenmaske besorgt, kam dann in diese Wohnung, fesselte den Mann an einem Holzstuhl und fing an, ihn zu strangulieren. Das führte nicht zum Ziel, weil der Mann, der relativ kräftig war, sich gewehrt hat. Er kippte dann vornüber aufs Sofa. Und zuvor hatte sich die Frau ein Messer bereitgelegt aus der Küche der Wohnung und hat dann 27 Mal zugestochen in Brust-, Hals- und Rückenbereich. Ja, und der Mann war danach relativ schnell tot, also er hatte keine Chance. Die Frau machte sich dann auf den Weg zurück nach Filderstadt, wo sie zuletzt gelebt hat, hat unterwegs das Handy und eine blutverschmierte Jacke entsorgt. Ja, die Täterin wurde wenige Tage später von der Polizei festgenommen und hat die Tat gestanden.
Ja, sie wurde schnell festgenommen nach wenigen Tagen und dann kam es irgendwann auch zur Anklage vor Gericht.
Genau. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen heimtückischen Mordes aus Mordlust erhoben. Wirklich etwas, was sehr, sehr selten vorkommt. Also das hat sowohl der Staatsanwalt und auch der Richter während des Prozesses immer wieder betont, dass es wirklich ein außergewöhnlicher Fall ist. Töten rein aus Mordlust kommt als Mordmotiv nicht so häufig vor.
Genau, und wie dieser Prozess dann ausging am Ulmer Landgericht, das besprechen wir gleich und noch viele andere Dinge.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch Ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Wir haben uns natürlich ein bisschen überlegt heute, worüber wir noch sprechen wollen und wie wir die Folge aufbauen wollen. Wie gesagt, es gibt noch einiges zu vertiefen. Wir sprechen nochmal über die Psyche und Persönlichkeit der Täterin, aber auch über das Opfer wollen wir heute natürlich noch reden und auch auf einige Fragen und Feedback eingehen, das uns erreicht hat nach Folge 1 von unseren Hörerinnen und Hörern. Aber lass uns doch erst nochmal in der Chronologie des Prozesses bleiben, bevor wir dann noch einiges detaillierter analysieren. Und da wären wir zunächst bei den Plädoyers. Zuerst kommt ja immer die Staatsanwaltschaft dran. Ich glaube, das können wir relativ kurz machen heute. Wie hat denn die Anklage die Tat bewertet? Was hat sie gefordert?
Also die Staatsanwaltschaft hat beantragt, die Angeklagte wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen und darüber hinaus die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Sie hat die Mordmerkmale der Heimtücke, der sonstigen niedrigen Beweggründe sowie der Mordlust als erfüllt angesehen. Der Vertreter der Nebenklage, was in dem Fall die Mutter des Opfers war, hat sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft vollumfänglich angeschlossen. Ein bisschen besonders war, dass die Plädoyers eben nicht öffentlich waren. Und das liegt daran, dass ein einziges Video in dem Prozess nicht öffentlich gezeigt wurde. Und damit waren auch die kompletten Plädoyers nicht öffentlich.
Genau, das ist eine Regelung in der Strafprozessordnung, wenn die Öffentlichkeit für Teil der Beweisaufnahme ausgeschlossen wird und wenn es auch nur eine Aussage oder ein kleines Detail ist, wie dieses Video, dann werden automatisch die Plädoyers auch nicht öffentlich gehalten. Es gibt dann auch wieder Ausnahmeregelungen, habe ich aber bisher nur einmal erlebt, dass es genutzt wurde, diese Ausnahmeregelung, dass die Plädoyers dann trotzdem öffentlich sind. Aber normalerweise gibt es eben diesen Automatismus, den wir als Presseleute natürlich nicht so gut finden. Habe ich auch schon mal darüber geschrieben. Gibt es auch Gründe, warum man das sehr kritisch sehen kann. In diesem Fall ist es ja so, an der Schuld der Angeklagten gab es ja keine Zweifel. Du hast schon gesagt, sie hatte im Prozess zwar nichts gesagt, aber die Tat bei der Polizei schon gestanden. Die Verteidigerin von der Angeklagten hat dennoch eine ganz andere Wertung der Dinge vorgenommen, kann man sagen. Und auch eine deutlich mildere Strafe gefordert. Wie hat sie denn da argumentiert? Es gab ja schon ein Geständnis, wie gesagt.
Richtig, ja, die Verteidigung hat für eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren plädiert. Sie sah nur dieses Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt an, die anderen nicht, die Staatsanwaltschaft eben ins Feld geführt hat, weil sie von einer erheblich eingeschränkten Schuldfähigkeit im Sinne des Paragraphen 21 des Strafgesetzbuchs ausgeht. Da geht es eben um Dinge wie Intelligenzminderung. Und die Verteidigerin hat eben gesehen, dass in dem Fall dieser Paragraph 21 ziehen könnte und hat zudem eben beantragt, dass die Angeklagte nicht im Gefängnis untergebracht wird, sondern in einer forensisch-psychiatrischen Klinik. Also da wären eben psychisch Kranke oder Suchtkranke untergebracht nach so einer Tat. Das wäre eben eine deutlich mildere Strafe. Das war jetzt eben die Gangart der Verteidigung.
Ja, diese Argumentation merken wir uns mal der Verteidigung, denn wir kommen auf diese Punkte und die Fragen, die da aufgeworfen werden, auch nochmal zurück später. Aber haken wir zunächst als nächsten Punkt noch das Urteil ab. Wie hat denn die Kammer unter Leitung von Wolfgang Tresenreiter am Ende entschieden?
Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ulm hat die junge Frau wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt und ist eben damit den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage gefolgt. Ja, der Richter hat auch ausführlich begründet, hat zum Beispiel die zielstrebige Planung und die Entschlossenheit bei der Tat selbst angeführt. Die Frau hat sich spätestens wohl im April 2024 dazu entschieden, einen Menschen zu töten aus so einer inneren Leere heraus. Das wurde dann auch in dem Gutachten der Sachverständigen deutlich, weil die Frau ja eine psychische Störung hat. Als Nahziel hat die Frau eben angenehme Gefühle und Spannungsabbau erwartet durch dieses Töten und Fernziel war eben Ruhm und Anerkennung erlangen zu wollen, eben weit auch über ihren eigenen Tod hinaus, weil so viele Serienmörderinnen gibt's nicht. Ruhm und Anerkennung war eben das, was sie bisher in ihrem Leben komplett vermisst hat. Sie hat eigentlich nichts auf die Kette gekriegt, egal ob's Ausbildung, Schule, Beziehungen, Erziehung ihrer Kinder. Also sie ist eigentlich auf ganzer Linie immer gescheitert. Der Richter hat auch betont eben, dass man auch wirklich die DNA und Täterwissen und so weiter, man hat alles bewiesen. Also nicht, dass die 26-Jährige aus dieser Motivation heraus berühmt zu werden irgendwie als Trittbrettfahrerin unterwegs war und die sich diese Tat nur zu eigen machen wollte und vielleicht jemand anders, der oder die Täterin war. Also das Geständnis hat im Endeffekt gestimmt. Und dieses zunächst vermutete Motiv, dass die Frau aus reinem Männerhass gehandelt hat, das war dann im Laufe des Prozesses so nicht mehr haltbar. Aber ich glaube, da kommen wir später auch nochmal drauf. Diese besondere Schwere der Schuld und dieses zielstrebige Vorgehen hat der Richter auch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und dass sie eben auch ihre Bedürfnisse zurückstellen konnte. Also sie hat zum Beispiel das Fesseln an ihrer Freundin geübt und konnte da in diesem Moment dem Kick, einen Menschen zu töten, eben widerstehen. Also sie konnte diesen Aufschub aushalten. Genauso eben, der Tag war erst Dienstag im Gespräch. Es wurde dann letztlich ein Mittwoch, der Tattag. Eben auch konnte sie warten auf dieses Töten. Und da argumentiert der Richter eben, dass es eben doch eine Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeit gegeben hat, was eben sehr entscheidend für die Schuldfähigkeit ist. Also dass man nicht aus dem Affekt heraus oder in dem Moment gar nicht mehr anders kann, als jetzt die Freundin vor sich zu haben und dann muss ich das Seil eben zuziehen. Das sind lauter Dinge, die da wirklich sehr detailliert während des Prozesses besprochen wurden. Zudem ist die Frau eben weder krank noch minder intelligent und so eine Persönlichkeitsstörung ist eben per se nicht ausreichend für eine mildere Strafe, so die Argumentation des Gerichts.
Männerhass war auch kein Thema mehr, sagst du, aber die Mordmerkmale, die angenommenen von der Staatsanwaltschaft von Heimtücke und Mordlust hatten im Urteil Bestand.
Unbedingt, weil Heimtücke ist ja insoweit gegeben, dass der Mann von ganz anderen Voraussetzungen ausging. Also er ging von einem Sextreffen aus, wurde gefesselt und hat sich dann halt erhofft, jetzt Lust zu haben. Und die Frau hat ihn gefesselt, er war quasi wehrlos und arglos und hat dann eben ihn umgebracht. Von dem her keine Frage, Heimtücke, da geht ja auch die Verteidigung voll mit, dass dieses Mordmerkmal erfüllt ist. Reine Mordlust, das wurde eben im Laufe des Prozesses klar, dass sie über Monate, wenn nicht sogar über Jahre, auch durch diese True Crime Stories und so, einfach immer wieder von diesen Tötungsfantasien begleitet wurde und die sich eben letztlich dann eben nicht nur auf Männer bezogen haben, sondern aus eben dieser eigenen Leere heraus, diesem Hass auf sich selber, der ja schwer erträglich ist, hat sich eben dieser Hass auf eine andere Gruppe gerichtet, in dem Fall auf Männer. Es hätte aber ganz genauso gut laut Gutachterin Frauen, Kinder, irgendjemand anders sein können. Es hat sich jetzt in dem Fall eben angeboten, die hat sich eben überlegt, Männer, Fetischseide, dann fessel ich die Männer, dann sind die wehrlos, also mir körperlich nicht überlegen und dann kann ich meinen Plan gut umsetzen. Also es war im Prinzip nur Mittel zum Zweck. Es ging weder um Lust, noch um Geld, noch um sonst irgendwas. Es ging wirklich gezielgerichtet ums Töten in dem Fall.
Wir müssen sagen, das Urteil ist zwar gefallen vor einigen Wochen, aber noch nicht rechtskräftig. Und die Fragen, die wir gerade auch angerissen haben, nach der Schuldfähigkeit, Steuerungsfähigkeit, psychischen Störungen, die sind ja auch dann wichtig für die Revision, denn die Verteidigung hat eine Revision beantragt oder hat das zumindest angekündigt.
Richtig, sie hat Revision beantragt, die Verteidigung, fristgerecht beim Landgericht, hat jetzt 4 Wochen Zeit gehabt, das zu begründen, dann geht es ja zum Bundesgerichtshof. Laut Verteidigung wird das dann etwa ein halbes Jahr dauern, bis man dann wirklich mit einer Entscheidung der nächsten Instanz rechnen kann. Und die Verteidigerin hat eben gesagt, ihr leuchtet die mündliche Urteilsbegründung so nicht ein, es gibt für sie viele Fragezeichen. Vor allem die Aussage des Richters eben, dass die Täterin ihre Mordfantasien zügeln konnte und ihr Handeln steuern kann oder habe können, kann sie nicht nachvollziehen. Eben gerade dieses Fesseln vor der Tat an der Freundin und so weiter. Also diese Aussagen oder dieser Aufschub der Tat von Dienstag auf Mittwoch, das kann die Verteidigung so nicht stehen lassen. Auch dieser Satz, wer die Befriedigung von Wünschen zurückstellen kann, also wer im Sinne, wer warten kann, kann es auch gleich sein lassen. Diesen Satz hat die Verteidigerin überhaupt nicht so stehen lassen wollen. Es hat sie nicht überzeugt und deshalb eben ja letztlich auch für eine geringere Freiheitsstrafe ursprünglich plädiert. Und ja, sie geht eben von einer erheblich eingeschränkten Schuldfähigkeit aus und erhofft sich jetzt eben in nächster Instanz da Erfolg.
Genau, also das Ziel ist auch hier wahrscheinlich ein milderes Urteil zu erwirken. Wir sind ja jetzt keine Juristen. Trotzdem die Frage aus deiner Erfahrung heraus, was hältst du vom Urteil? Ist das richtig so oder meinst du, da gäbe es vielleicht wirklich auch was dran zu rütteln?
Also aus meiner Sicht nicht. Also ich habe den Prozess von Anfang bis zum Ende miterlebt. Ich gehe da eigentlich mit dem Richter voll mit. Ich habe schon am ersten Prozesstag irgendwie diese Kaltblütigkeit und Empathielosigkeit der Täterin wahrgenommen. Da muss ich sagen, selbst Prozessbeobachter, auch andere Journalisten, man kommt da ja ins Gespräch. Wir waren uns da gar nicht so einig. Viele haben gesagt, die Frau ist einfach sehr minder intelligent und das wird wahrscheinlich beim Urteil eine Rolle spielen. Ich habe das irgendwie ein bisschen anders gesehen. Ich habe in das Gesicht dieser Frau geschaut und ich dachte, das spricht Bände. Und das hat sich eigentlich dann auch so bestätigt, auch durch verschiedene Zeugenaussagen, wie sie eben andere Menschen für sich ausnutzt, aussaugt bis zum Letzten, bis sie ihr nichts mehr nützen. Und also die Frau ist einfach gar nicht in der Lage, irgendwie Beziehungen aufzubauen, also selbst zu nahestehenden Menschen wie zu ihren Kindern. Von dem her, ja, auch die Aussage dieses Lebensgefährten, Ex-Lebensgefährten waren es für mich sehr erhellend. Von dem her, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es da noch irgendwas zu rütteln gibt. Was mich allerdings gewundert hat, ist die Sicherungsverwahrung, aber ich glaube, da sprechen wir später drüber.
Genau, kommen wir gleich noch drauf. Ich habe den Prozess nicht verfolgt oder nur deine Artikel gelesen. Aber sagen wir so, es würde mich wahrscheinlich auch sehr wundern, denn grundsätzlich haben halt viele, viele Straftäter, aber auch viele Nicht-Straftäter, haben eine psychische Störung in irgendeiner Form. Aber die verminderte Schuldfähigkeit ergibt sich halt in den allerwenigsten Fällen nur daraus. Und bei der Bewertung fragt man dann halt ganz grob gesagt, und das hat die Kammer ja gemacht und der Vorsitzende Richter, gibt es überhaupt einen Zusammenhang zwischen der Störung und der Tat? Und wenn, dann schaut man sich eben die genauen Tatumstände an, Einsichtsfähigkeit, Steuerungsfähigkeit. Man guckt sich an, wusste sie, was sie tut, konnte sie kontrollieren, ob und was sie tut. War das planmäßig, war das ein komplexer Ablauf, war das, wo man Schritt für Schritt beachten musste, war man da getrieben von einem unkontrollierbaren psychischen Zwang, der einen zu irgendwas getrieben hat. Und da hat das Gericht ja schon sehr genau hingeguckt und gesagt, naja, man konnte offensichtlich das alles sehr genau planen, umsetzen, steuern, verschieben, abwarten. Man hat dabei auch darauf geachtet, dass man nicht erwischt wird. Man hat dafür Vorsorge getroffen. Und wenn das alles gegeben ist, planvoll kontrolliert, dann, ja, dann ist das Urteil eben, man hätte auch anders handeln können. Und das war dann eine Entscheidung zu töten. Und dann ist es der freie Wille und dann ist man eben schuldfähig. Und deswegen würde ich, ja, auf dem Feld sagen, wie gesagt, man vor Gericht und auf hoher See erlebt man immer Dinge, aber das wird, glaube ich, schwierig, das zu kippen. Aber lassen wir uns überraschen. Eine Frage, die mich aber jetzt noch interessieren würde, sowohl die Gutachterin, die sie untersucht hat, die Angeklagte, als auch das Gericht kamen ja zum Schluss, das war auch in der Urteilsbegründung erwähnt, die Frau hätte, wenn man sie nicht gleich erwischt hätte, wieder getötet. Sie hätte das wiederholt mit dem Plan, Serienkillerin zu werden. Das war schon ein echter Plan, das hätte sie wohl durchgezogen. Und da stellt sich ja die Frage nach der Gefährlichkeit dieser Person. Und wenn man davon ausgeht, jemand ist weiterhin gefährlich, dann stellt sich doch auch die Frage der Sicherungsverwahrung. War das irgendwie ein Thema?
Also Sicherungsverwahrung sofort war kein Thema, weil die Frau nicht vorbestraft ist. Also das geht ja nicht sofort. Genau, und die vorbehaltene Sicherungsverwahrung hat der Richter in dem Fall nicht angeordnet. Er hat zwar eingestanden, die Frau ist gefährlich und alle waren sich im Prozess auch einig, dass sie wieder töten würde. Das war ehrlich gesagt der einzige Punkt, der mich an dem Urteil ein bisschen überrascht hat. Weil es dieses Thema, sie tut es wieder, das hat die Gutachterin auch mehrfach betont in ihrem Eingangsstatement und auch dann in dem sehr ausführlichen Gutachten. Zumal sie ja selber auch in so eine Situation kam, als sie die Täterin befragt hat. Die Täterin ist sehr starke Raucherin, die wollte eine Zigarette rauchen während des Gesprächs und dann haben sie das Sicherheitspersonal gerufen und es hat 13 Minuten gedauert, bis da jemand kam und dann hat die Gutachterin die Frau gefragt, wie geht's Ihnen jetzt? Würden Sie in so einer Ausnahmesituation vielleicht auch Ihre Tötungsfantasien auf eine Frau richten? Und das hat diese Täterin nicht verneint. Also die hat dann wortwörtlich gesagt, ja, also wenn das jetzt noch eine Weile dauert, haben Sie im Zweifelsfall die Arschkarte gezogen. Und ja, das zeigt natürlich schon diese kriminelle Energie und dass diese Frau einfach unberechenbar ist.
Also die Ausnahmesituation war, dass man auf eine Zigarette warten musste in dem Moment.
Richtig, genau. Und wenn die Frau sich sozial irgendwie unwohl fühlt, poppen bei der solche Gedanken auf. Also das war auch das Thema in der Zelle. Die war am Anfang, ich glaube, 6 Wochen mit jemandem in der Zelle. Und das war für die schwer erträglich. Und nach diesem Gespräch hat die Gutachterin dann eben auch der JVA Bescheid gesagt, nach dem Motto, also lieber Einzelzelle, weil man eben nicht so genau weiß, ob die Frau nicht doch irgendwie dann eben nicht nur auf Männer ausgerichtet ist. Und das wurde eben im Prozess deutlich, dass es nicht um rein Männerhass ging, weil sie früher vielleicht irgendwie sexuell missbraucht oder so wurde, sondern dass es tatsächlich um den Willen zum Töten ging, egal ob Mann oder Frau.
Und auch das hast du schon mal off the record erzählt. Die Gutachterin war danach auch nie mehr in einem Raum allein mit der Täterin.
Stimmt, also das zweite Treffen fand dann via Skype statt und die wurde dann schon vorsichtig und hat eben auch der JVA das Bescheid gesagt. Das war, also ich habe mich so ein bisschen wie schweigender Lämmer gefühlt. Also es war dann wirklich so ein Moment, wo man gemerkt hat, ja, also da, das ist schon…
Jetzt könnte es brenzlig werden.
Könnte es brenzlig werden, genau.
Mhm. Aber, das muss man auch sagen, passt jetzt vielleicht mit dem Moment ganz gut, die Angeklagte, die Täterin, ist nicht vorbestraft. Es gibt keine Gewaltdelikte, die dem Ganzen vorangegangen sind. Das ist auch sehr ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Aber auch jetzt keine Drogendelikte oder irgendwelche anderen Dinge, die da im Raum stehen.
Also sie ist nicht vorbestraft. Also sie hat Drogen mal ausprobiert. Sie hat ja auch zeitweise als Prostituierte gearbeitet. Aber dass jetzt Drogen und Alkohol eine maßgebliche Rolle in ihrem Leben gespielt haben, das war nie so. Also es gab schon, die hat ja auch da bei ihrem Ex-Freund in Gera, gab es immer Stress, zum Beispiel mit dem Verpächter da ihrer Gartenlaube, die sie kurz und klein geschlagen hat. Also immer wenn irgendwas nicht nach ihrem Willen lief oder sie sich an Regeln halten musste, ist die schon immer wieder mal ausgeflippt. Das gab es schon. Oder sie hat ja auch ihr Kind auf dem Marktplatz ausgesetzt, aber die Polizei dann nicht selber gerufen, sondern gesagt, der Freundin, sie soll es rufen. Ich glaube, sie hat sich immer so am Rande der Strafbarkeit bewegt, aber es gab tatsächlich jetzt keine Vorstrafen, was der Richter beim Urteil natürlich hat mit einfließen lassen, genauso das Geständnis.
Genau, und dann wird es tatsächlich rein juristisch schwer mit Sicherungsverwahrung, auch mit der Vorbehaltenen. Das würde heißen, also ich ordne das nicht an, dass im Anschluss an die Haft noch Sicherungsverwahrung folgt, sondern ich behalte das vor, dass es geprüft wird, wenn jemand kurz vor der Entlassung steht, dass ein Psychiater dann ein Gutachten macht und eventuell Sicherungsverwahrung dann erst angeordnet wird. Komplizierte Thematik, auch dazu haben wir eine eigene Podcast-Folge schon aufgenommen. Da können wir gerne mal drauf verweisen. Das ist juristisch ein schwieriges Thema. Bleiben wir noch ein bisschen aber bei der Psyche der Täterin. Da haben wir schon in der ersten Folge drüber gesprochen ein bisschen. Die gebrochene Biografie, die instabile Kindheit, das Fehlen von verlässlichen Bezugspersonen beim Aufwachsen, später die Arbeit als Prostituierte, aber auch dieses Manipulative, wie sie zum Beispiel diese gute Freundin so wirklich schon hörig gemacht hat, dass die selbst den Mord noch mit gedeckt hat und da auch nicht zur Polizei gegangen ist. Aber auch eine gewisse Beziehungsunfähigkeit. Was wir da nur kurz erwähnt haben, war die Aussage ihres ehemaligen Lebensgefährten, mit dem sie auch zusammen ein Kind hat. Was gibt es da noch aus seinen Aussagen, aus seiner Geschichte, aus nächster Nähe, kann man ja sagen, dass dieses Bild von dieser Person komplettiert?
Ja, also der Richter und auch viele Prozessbeobachter haben die Aussage des Ex-Lebensgefährten wirklich als sehr erhellend empfunden, weil man da einfach nochmal so ein ganz anderes Bild bekommen hat, wie diese Frau tickt, und zwar wahrscheinlich nicht erst seit heute. Die hat ihn auch übers Internet kennengelernt, ist zu ihm relativ schnell nach Gera in Thüringen gezogen, wurden ein gutes Jahr später Eltern eines Sohnes. Die Frau hat tatsächlich nie verhütet und hat nur 2 Kinder bekommen, was wir alle als absolut für sie Glücksfall erachtet haben, weil die auch als Prostituierte gearbeitet hat. Und der 30-jährige Ex-Lebensgefährte hat eben die Partnerschaft als On-Off-Beziehung als sehr toxisch geschildert. Also Streitpunkt war eigentlich immer dieses Kind, weil die Frau mit dem Kind völlig überfordert gewesen ist. Also die hat dann auch gesagt, dieses scheiß Kind schläft nicht. Die hat wohl den Kinderwagen dann auch mal ein bisschen ordentlich gerüttelt, also ein bisschen mehr, als man das vielleicht machen könnte, um das Kind zum Schlafen zu bringen. Also sie war völlig überfordert. Und da fiel auch der Satz zu dem Mann, wenn du mir den Sohn wegnimmst, töte ich dich. Also da war das erste Mal dieses Thema Töten, wo der Lebensgefährte sich damals eigentlich keine Gedanken gemacht hat. Also der dachte, das sagt die jetzt halt mal so im Streit, aber da tauchte das erste Mal auf. Er hat dem Satz damals keine Bedeutung beigemessen. Er hat selber auch Fehler eingeräumt, dass er sich zu wenig um die Beziehung gekümmert hat, hat aber eben auch gesagt, dass die Frau selten über ihre Vergangenheit geredet hat. Die hat ja auch noch eine Tochter, eine ältere, also die ist älter als der gemeinsame Sohn. Ja, es gab viel Streit, eine Paartherapie hat sie aber abgelehnt und er hatte dann den Vorschlag gemacht, zu der besten Freundin eben nach Filderstadt zu fahren, um eine Auszeit zu nehmen, um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Das hat sie dann im Januar 2024 auch gemacht und kam nie wieder zurück. Die hat ihn vielmehr erpresst. Ich komme nur zurück, wenn du deine Arbeit aufgibst und dich komplett ums Kind kümmerst. Der hatte aber erst wenige Tage zuvor einen Teilzeitjob begonnen. Weil, und das zeigt eben, dass die Frau sich nie drum gekümmert hat, wie irgendwie ein Leben finanziert wird. Die hat halt immer irgendwelche Geldgeber gehabt, in erster Linie eben auch die Freundin. Und hat immer gesagt, ja, wenn das so nicht läuft, dann gehe ich eben. Und hat sich über Geld nie Gedanken gemacht. Und erstaunlich fand ich, dass trotzdem kein Groll zu spüren war bei dem Lebensgefährten. Also der hat es relativ, ja, nicht kalt, aber schon, ja, einfach so geschildert, ohne irgendwie, ja, auch mit der Tat da, ja, ich glaube, die Frau hat wirklich die Fähigkeit, so Menschen an sich zu binden, die Freundin oder vielleicht auch in letzter Konsequenz eben auch den Vater ihres Kindes, dass die doch irgendwie immer noch das Gute an ihr sehen. Also das fand ich erstaunlich.
Ja, wir können an der Stelle vielleicht auch noch ein Thema erwähnen oder ausräumen, das als Reaktion einer Hörerin bei uns ankam. Das war nämlich die Julika, viele Grüße, die uns geschrieben hat. Zitat, nicht alle Menschen mit Borderline sind gemeingefährlich. Borderline ist durch Therapie heilbar. Das wäre aufgrund des Stigmas, das Menschen mit dieser Krankheit anhaftet, auch dank schlecht recherchierter True Crime Podcasts, erwähnenswert gewesen. Ja, und da muss man zusammenfassend sagen, Julika hat recht. Borderline-Störungen, die in diesem Fall vorlag bei der Angeklagten, führen eher selten zur Kriminalität. Die allermeisten Menschen mit dieser Störung sind harmlos. Aber das haben wir auch nie anders behauptet. Wird vielleicht was reininterpretiert, was wir gar nicht gesagt haben?
Das stimmt. Also wir haben ja nicht behauptet, dass alle Borderliner irgendwie kriminell werden. In dem Fall, ich denke, bei der Frau kommen einfach viele Dinge zusammen. Also Borderline ist eben die Diagnose der Gutachterin, die viele, viele Stunden mit der Frau verbracht hat. Und das ist ja nun mal ein Fakt. Die hat diese Störung genauso wie diesen malignen Narzissmus. Und ja, es geht eben um dieses Thema Leere, Erleben von Sinnlosigkeit, Ich-Schwäche, dieser Wut, dieser Hass, der sich eben eigentlich auf sich selber richtet, aber aus Bequemlichkeitsgründen natürlich dann eben auch auf andere projiziert wird. Und Kernthemen bei der Angeklagten waren eben wirklich dieser Einfluss, Kontrolle, Macht aus einem eigenen sehr labilen Selbstwertgefühl, hat sie eben versucht, ihre Umgebung zu kontrollieren und dadurch eben mehr Sicherheit in ihrem Leben zu bekommen. Aber was die Gutachterin auch mehrfach betont hat, dass eben unter den voll schuldfähigen Gefängnisinsassen viele so eine Störung haben. Also es ist, impliziert eben auch nicht irgendwie eine eingeschränkte Schuldfähigkeit. Also das spielt da auch eine Rolle. Aber mitnichten sind natürlich alle Borderliner, werden zu Straftätern, Gott sei Dank.
Ja, wie schon erwähnt, Juristen sind wir nicht. Wir haben aber auch ein, zwei Juristen bei uns in der Redaktion, die wir dann auch ab und zu um Rat fragen. Aber Psychologie habe ich mal studiert. Deswegen, was Borderline genau ist und wie es therapiert werden kann, das erklärt uns nun unsere Kollegin Jasmin Nalbantoglu.
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung wird auch als emotional instabile Persönlichkeitsstörung bezeichnet. Zentrales Merkmal der Störung ist die Unfähigkeit, die eigenen inneren Gefühlszustände zu kontrollieren oder zu regulieren. Borderline-Patienten erleben dabei typischerweise starke innere Spannungszustände, die sie oft als unerträglich empfinden. Das schlägt sich auch im Verhalten nieder. Es ist impulsiv und von starken Stimmungswechseln geprägt. Zwischenmenschliche Beziehungen sind emotional intensiv, aber instabil und konfliktbeladen. Für das Umfeld ist es eine starke Belastung. Betroffene entwickeln dabei oft ein negatives oder instabiles Selbstbild und sie neigen dazu, sich zum Beispiel durch Ritzen selbst zu verletzen oder ihre innere Anspannung durch Drogenkonsum oder Extremerfahrungen abzubauen. Während Medikamente nur bedingt wirksam sind, gilt die Borderline-Störung als mit Psychotherapie gut behandelbar. Mit einer Erfolgsquote von bis zu 90% nach einigen Jahren.
Wenn wir schon beim Feedback unserer Hörerinnen und Hörer sind, uns hat auch ein weiterer Kritikpunkt erreicht, nämlich, dass wir diese Tat deswegen so, naja, hochhängen, weil hier eine Frau Täterin war. Jule schreibt uns: Was mich irritiert, ist das Entsetzen über eine Tat aufgrund des Geschlechts. Wenn Frauen Opfer werden, gibt es sogar schon ein eigenes Wort, Femizid, weil so verbreitet. Wird ein Mann Opfer, ist die Welt völlig fassungslos. Das sind doppelte Standards. Da würde ich sagen, da kann sein, dass dieser Fall viele Menschen anders triggert, als wenn ein Mann die Tat begangen hätte. Mag sein, aber wir haben es jetzt, glaube ich, nicht besonders überbetont. Männerhass als Motiv stand ja ganz offiziell von der Staatsanwaltschaft im Raum. Und der Fall ist, denke ich, einfach unabhängig von der Geschlechterfrage sehr außergewöhnlich. Oder wie siehst du das? Hat es deine Berichterstattung irgendwie beeinflusst?
Nein, also es ging zunächst mal um die Anklage Mord aus Mordlust. Und das kommt, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, tatsächlich sehr, sehr selten vor. Das hat die Staatsanwaltschaft auch immer wieder betont. Und das war auch der Antrieb, genauer auf diesen Fall zu schauen. Und habe ich auch schon mal gesagt, Richter, erfahrene Prozessbeobachter haben den Fall auch wahnsinnig außergewöhnlich empfunden. Es war unheimlich dicht. Also normalerweise sitzt man da als Journalist auf der Pressebank und schreibt nebenher. Das war in dem Fall gar nicht möglich, weil man wirklich bei jedem Satz zuhören musste. Und das war alles so ambivalent. Also das hat auch die Gutachterin gesagt. Die Frau hat einerseits Borderline, die normalerweise aber sehr klammern und festhalten an ihrem Gegenüber. Bei der Frau war es gerade umgekehrt. Sobald schwierig wurde, hat die es Weide gesucht und Tschüss gesagt. Also sie hat Diagnosen, aber es waren immer so ein paar Punkte, die wiederum da nicht reingepasst haben. Und das hat sie natürlich dann im Laufe des Prozesses so ergeben. Aber zunächst der Antrieb, um wirklich genauer drauf zu schauen, war eben diese Mord aus Mordlust. Dann natürlich zunächst dieses Thema Männerhass, also wirklich zu Morden aus Männerhass. Das war dann ja im Laufe des Prozesses so nicht mehr haltbar, weil dann ja immer mehr Details irgendwie sich zu einem Puzzle zusammengefügt haben. Aber ich würde jetzt für meinen Teil behaupten, es ging jetzt nicht darum, Frau tötet Mann, dass das jetzt im Mittelpunkt unserer Berichterstattung stand.
Genau, ich glaube auch, ein Mann, der sich vornimmt, Serienkiller zu werden, hatten wir einfach noch nie in diesem Podcast. Ein Hinweis noch, ich mache heute viel Werbung für andere Folgen. Das Thema Femizid haben wir auch kürzlich aufgearbeitet, auch an einem Fall aus Göppingen. Der Doppelfolge sogar von unserer Kollegin Valerie Zöllner, da kann ich auch eine große Empfehlung aussprechen. Und ich denke, das Geschlechterthema hat natürlich ein bisschen bei der Tatbegehung eine Rolle gespielt, weil das Opfer war nun mal größer und stärker. Deswegen musste sie als körperlich unterlegene Frau quasi ein bestimmtes Vorgehen sich aussuchen, damit es überhaupt durchführbar war. Apropos Tatbegehung, uns hat noch eine weitere Frage erreicht oder auch die Kritik. Wieso haben wir denn nicht die Songs genannt, die die Täterin bei der Tat auf dem Kopfhörer angehört hat, um die Geräusche des sterbenden Opfers zu übertönen? Ich glaube, so muss man das sagen. Wieso haben wir die Songs nicht genannt?
Also zunächst mal muss man sagen, so ein Prozess, der geht über viele Tage und viele Stunden und man hat dermaßen viele Informationen und unheimlich viele Details, dass man wirklich gar nicht alles schreiben könnte. Also ich könnte über diesen Prozess ein Buch schreiben, weil ja, es war so vielschichtig und so besonders. Diese Songs tauchten immer mal wieder auf. Also zunächst hat die Frau sich Kopfhörer aufgesetzt, um diese Sterbegeräusche, dieses Röcheln des Opfers eben nicht an sich ranzulassen. Sie wollte das nicht hören. Das hat sie in ihrem bei ihrer erwarteten Freude des Tötens einfach beeinträchtigt. Gegen später dann im Prozess, wo auch Chatverläufe und so weiter, die Wohnung des Opfers, da werden ja Bilder, Videos gezeigt und so, da wurden dann auch die zwei Songs abgespielt. Ich habe das tatsächlich gestern nochmal meine Blöcke durchgeschaut und nochmal nachgeschaut. Der eine Song hieß Lose Control. Das ist ein relativ schnelles Lied, hat so einen richtigen Beat drunter, wo man sich fast vorstellen kann, wie die Frau mit dem Messer 27 Mal einfach im Rhythmus dieses Songs zusticht. Der zweite Song heißt I'd Rather Overdose und hier geht es um Suizidgedanken.
Ja, dann hätten wir das auch noch aufgeklärt, diese Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank. Einen weiteren Kritikpunkt, der kam auch auf. Und über diesen Kritikpunkt reden wir im Podcast durchaus öfter, zum Beispiel auch in der letzten Folge zum Doppelmord von Altenstadt, dass wir zu wenig über die Opfer sprechen. Und dieser Vorwurf, der ist nicht unberechtigt und der hat auch seine Gründe, weil es eben im Prozess um die, vor allem um die Tat und den Täter geht. Aber oft steigen wir auch aus Rücksicht auf Angehörige nicht tiefer ein, die natürlich vielleicht auch mehr Privatsphäre Anrecht haben als ein Beschuldigter. Denn sie werden ja ganz unverschuldet zum Gegenstand von Berichterstattung, im Gegensatz zum Täter, und wollen auch oft nicht so sehr ins Rampenlicht. Aber das vorausgeschickt, was kannst du uns über das Opfer, was kannst du uns dazu erzählen?
Ja, das Opfer war 46 Jahre alt, wohnt in Göppingen. Die Tat fand allerdings nicht in seiner Wohnung statt, sondern in der Wohnung der Mutter, was die Tat letztlich ja doch noch ein bisschen pikanter macht. Weil die Mutter sollte, die war gerade in der Kurzzeitpflege, sollte am nächsten Tag entlassen werden und der Sohn sollte an dem Abend oder an dem Tag vorher alles vorbereiten. Der hat eingekauft, der hat geschaut, dass da alles so passt, dass die Mutter da wieder zu Hause leben kann. Ja, und wenn man dann diese Bilder im Gerichtssaal sieht von der Wohnung der Mutter, die da jetzt damit leben muss, einerseits, dass ihr einziger Verwandter quasi umgebracht wurde und dann wird eben ihr komplettes Privatleben da ausgebreitet. Da wird jeder Zentimeter dieser Wohnung gezeigt, wo überall ein Blutspritzer war, wie es im Bad aussah, wie da diese blutverschmierte Jacke ausgewaschen wurde und so. Und das bestätigt genau das, was du gerade gesagt hast, dass man eben schon sehr tief dann in das Private eindringt, einer Frau, in dem Fall der Mutter des Opfers, die das so nie wollte. Von dem her, man muss wissen, Göppingen ist eine Stadt mit knapp 60.000 Einwohnern. Das hat sich in einem Wohngebiet abgespielt, wo jeder jeden kennt. Ich kenne zwei Leute, die mit dem Opfer in den Kindergarten gegangen sind. Und ja, es ist schon, man weiß so viel. Der Mann war sehr, sehr übergewichtig. Der konnte wohl auch jahrelang das Haus gar nicht verlassen, weil er so übergewichtig war. Hat dann irgendwie sich eine OP unterzogen und dann ging das wieder ein bisschen besser. Und er hat sich am Schluss sehr rührend um die Mutter gekümmert. Also er war regelmäßig zu Besuch, hat für sie da den Haushalt geschmissen. Und ja, also so viel kann man sagen. Er hatte wohl keine großartigen sozialen Kontakte, was dann eben letztlich auch die Nachbarn aufgeschreckt hat am Tag der Tat, weil eben das alles ungewöhnlich war, dass da diese Geräusche waren und so, weil er hatte nie Besuch. Aber viel mehr kann man jetzt über das Opfer auch nicht sagen. Also ich habe ein Bild gesehen von dem Mann auf dem Stuhl und das sind auch Bilder, die verfolgen einen tatsächlich noch ein bisschen. Ja, aber ich glaube, viel mehr sollte man da auch gar nicht drauf einsteigen, weil tatsächlich die Mutter, die hat wohl schon mal ein Kind verloren. Er hat noch eine Schwester, die wohnt weiter weg. Die Mutter konnte nicht zurück in die Wohnung, weil sie eben hilfsbedürftig, pflegebedürftig ist und muss jetzt in einer Pflegeeinrichtung betreut werden. Und mit dem erlebten Leben, mit dem Verlust des Sohnes und quasi mit dem Verlust ihres Umfelds, ihrer eigenen vier Wände.
Die Familie oder die Mutter war ja im Prozess vertreten als Nebenklägerin, aber sie war nicht im Prozess zugegen, das konnte sie wahrscheinlich gar nicht.
Genau, die Nebenklägerin war die Mutter des Opfers, aber die war nie im Gerichtssaal. Also wie gesagt, sie ist pflegebedürftig und die Nachbarn haben geschildert, ihr geht's auch richtig schlecht.
Ja, dann enden wir an der Stelle so langsam mit einer sehr nachdenklichen Note, denn zeigt auch mal wieder, jedes Verbrechen ist ein brutaler Einschnitt in viele Leben, verursacht Traumata bei einer ganzen Reihe von Menschen häufig und zerstört auch Existenzen. Wir betonen oft die totale Sinnlosigkeit solcher Taten und an Sinnlosigkeit ist dann das Motiv Mordlust und aus innerer Leere heraus und diese Tat dann wohl wirklich überhaupt nicht zu überbieten.
Ja, wie du sagst eben, es betrifft eben natürlich zunächst mal das Opfer, weil das Opfer ist tot, weil es umgebracht wurde. Es könnte noch leben. Das hat auch der Richter gesagt. So, genau so in seinem Eingangsstatement zur Urteilsbegründung. Aber es zerstört eben ganz viel mehr Leben. Also das Leben der Mutter, natürlich auch der Täterin, aber eben auch zum Beispiel der Nachbarn, die in dem Haus an dem Abend, an dem 16. Oktober, das alles mitbekommen haben. Und da lebt zum Beispiel eine junge Frau, Anfang 20, die ist Studentin und die war völlig aufgelöst. Die hat es eben mitbekommen, auch diese Geräusche, die da im Treppenhaus zu hören waren. die sie damals komplett, also sofort mit Tod in Verbindung gebracht hat und wahrscheinlich auch nie wieder aus dem Kopf bekommen wird. Und der jungen Frau geht es auch ziemlich schlecht. Die konnte seit dem Vorfall eben nicht mehr an die Uni gehen. Die leidet unter Panikattacken, Albträumen, ist in einer Traumatherapie, traut sich nachts nicht mehr allein ins Treppenhaus. Und das ist das Elternhaus, wo sie quasi aufgewachsen ist. Und das Sicherheitsgefühl, das da eben mal da war, das ist schlichtweg weg. Und das muss man sich eben auch immer vor Augen führen, ja, was eben so eine Tat dann doch für Kreise zieht. Eben am Beispiel dieser jungen Frau mal aufgezogen.
Ja, das ist dann die nachdenkliche Note am Ende. Dann sage ich damit vielen Dank, Susanne, dass du nochmal bei uns warst. Wahrscheinlich ist mit dieser Folge 2 der Fall auch abgeschlossen. Wenn sich doch nochmal was tun sollte, also die Revision gegen unsere Wette dann doch durchgeht, dann kommst du einfach nochmal vorbei, aber auch sonst gern mit dem anderen Fall. In Göppingen geht die Arbeit in Sachen Crime ja auch gerade nicht aus, kann man sagen.
Definitiv. Also wir warten auf den nächsten Prozess. Es gab dann ziemlich 2 Wochen nach dieser Tat einen weiteren Mord auf offener Straße. Da ging es um einen Streit unter Vietnamesen. Da wurde einer auf der Straße quasi erstochen. Dieser Prozess wird jetzt demnächst beginnen. Also uns geht die Arbeit nicht aus in Göppingen.
Ja, so makaber das auch klingen mag, aber auch das ist unser Job. Journalismus. Vielen Dank, Susanne, nochmal. Und vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Bleibt uns wie immer gewogen und gebt uns gerne Feedback, wie ihr die Folge heute fandet. Wir hoffen, dass ihr dann beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.